Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kultur ist kein Luxusgut, sondern für den kritischen Diskurs und für die gute Laune in einer Gesellschaft zuständig. Und wenn die Stimmung durch diesen Druck und diesen Sparzwang in den Keller geht, dann merkt man das ja überall. Man kann nicht sagen, ja, man muss jetzt irgendwie die Industrie nach vorne bringen und demzufolge, weil ja irgendwo gespart werden muss, schraubt man die Kultur runter. Meiner Ansicht nach schädigt das die ganze Gesellschaft.
Sagt die Künstlerfilmproduzentin und Regisseurin Corinna Belz. Sie hören wir ausführlich noch und blicken in ihre Werkstatt und fragen sie nach künftigen Projekten. Über Wert von Kunst und Kultur hören wir hier bei Kultur heute noch mehr. Michael Köhler lädt sie auch dazu ein. Das Netz, und damit beginnen wir, vergisst nichts, auch keine Fehltritte. Jugendsünden im Leben eines öffentlichen Menschen oder Künstlers holen einen rasch ein. Eine Tätowierung mit Nazi-Symbolen auf der Brust des Bassbariton Evgeny Nikitin, wir erinnern uns, führte 2012 zu dessen Rücktritt von der Rolle in Wagners Bayreuther Holländer. Das hätte man auch vorher wissen können. Über ein bescheuertes Buch und seinen ebenso bescheuerten Titel fällt jetzt nicht nur ein Moderator, sondern auch die Verantwortlichen müssen sich Fragen gefallen lassen. Schaut keiner hin, liest niemand, hört niemand. Nach dem Streit um Aussagen in Büchern und Podcasts wird nämlich der Journalist Thilo Mischke nicht wie geplant ab Februar die Fernsehsendung Kultursendung Titelthesen Temperamente moderieren. Gegen Mischke gab es massive Vorwürfe und die ARD zieht Konsequenzen. Ich möchte mit meinem Kollegen Stefan Fries aus der Medienredaktion darüber sprechen. Stefan, Sie haben das verfolgt und weiter recherchiert. Wie wird das denn begründet?
Ja, nicht direkt mit den Vorwürfen, die Thilo Mischke gemacht werden, die Sie schon angesprochen haben, sondern mit der Diskussion, die darüber entstanden ist. ARD-Programmdirektorin Christine Strobel begründet das aus so.
Die in den vergangenen Tagen entstandene heftige Diskussion überschattet die für uns zentralen und relevanten Themen, die wir mit der Sendung und Marke TTT transportieren wollen und auch gemeinsam mit der Community diskutieren.
Also ausschlaggebend ist der Rufschaden, die Wirkung der Vorwürfe, nicht die Vorwürfe selbst, die in der Erklärung auch gar nicht im Detail erwähnt werden. Es gibt keine Distanzierung oder Entschuldigung. Es heißt aber, Mischke befinde sich noch in einem andauernden Prozess der Auseinandersetzung mit den Ereignissen. Er werde sich zu gegebener Zeit selbst zur Sache äußern. Und das ist übrigens eine gemeinsame Erklärung von ARD und Thilo Mischke.
Ja, man hat es gehört, da hat man offenbar den Markenschaden besonders im Auge und nicht, worum es eigentlich geht. Helfen Sie uns und erinnern uns doch nochmal, was ist der Kern der Vorwürfe?
Es geht vor allem um sexistische Äußerungen, die Thilo Mischke vorgeworfen werden. Er hat sich in den letzten 15 Jahren tatsächlich in Büchern und Podcasts sehr oft über Sex geäußert, aber auch über sexualisierte Gewalt. Unsensibel nennen das die Kritiker und sagen, Thilo Mischke sei nicht in der Lage oder willens, in der Öffentlichkeit mit der entsprechenden Sensibilität über diese Themen zu sprechen. Mit einer Sensibilität, die eben für ein Kulturmagazin wie TTT nötig ist, das sich auch mit solchen Themen befasst. Die Kritikerinnen und Kritiker hatten im Netz auch viele Belege gesammelt und veröffentlicht, allesamt direkte Zitate von Thilo Mischke. Von einigen Äußerungen hat er sich auch distanziert zwischendurch, das dann aber auch später wieder relativiert.
Sollen denn diese Vorwürfe aufgearbeitet werden?
ARD und Thilo Mischke sagen ja, also einerseits journalistisch, da ist aber noch unklar, wie das aussehen soll, darüber sei man in Gesprächen. Aber aufgearbeitet werden soll auch das Auswahlverfahren, weil nämlich von Anfang an noch unklar war, warum es eigentlich Thilo Mischke wurde, trotz fehlender Erfahrung als Kulturjournalist. Die ARD hatte dazu bisher auch keine plausible Begründung geliefert. Heute schreibt sie, Mischke sei ein anerkannter Journalist und mehrfach preisgekrönter Reporter und seine journalistische Kompetenz sei überzeugend und ausschlaggebend gewesen für die ursprüngliche Entscheidung. Wie ich aus TTT-Redaktionen gehört habe, also die Sendung wird ja von 6 Sendern betreut, ging es auch darum, neue Zielgruppen zu erschließen mit Thilo Mischke, der ja bisher bei Pro7 war und ein ganz anderes Publikum angesprochen hat. Damit waren viele Redakteure in den Anstalten aber nicht so glücklich. Und interessant ist auch, die Redaktionen kannten Mischkes Bücher und Äußerungen, sagt die ARD. Also die Vorwürfe könnten für sie nicht neu sein, aber sie kannten eben auch den Menschen, Thilo Mischke heißt es. Deshalb habe man sich trotzdem für ihn entschieden, mit der Dynamik der Diskussion in den letzten Wochen aber nicht gerechnet.
Die Kritiker hatten ja sich öffentlich geäußert, es waren glaube ich insgesamt über 100. Wie reagieren die? Sind die jetzt zufrieden? Denn das Ganze hat ja Wirkung gezeigt.
Ja, es geht so. Sie sind zufrieden mit der Personalentscheidung, also dass Thilo Mischke es nicht wird. Es ist Ihnen aber unklar, welche Konsequenzen der Fall hat. Ich habe mit der Journalistin Rebecca Entler gesprochen, die Mitinitiatorin eines offenen Briefes von mittlerweile mehr als 230 Kultur- und Medienschaffenden, das, was Sie gerade angesprochen haben. Sie fordert eine Entschuldigung der ARD und eine transparente Aufarbeitung. Wer hat die Personalie gesetzt? Warum und wie kann man dann künftig Leute für solche prestigeträchtigen Stellen auswählen? Der Journalistinnenbund hatte der ARD vorgeworfen, sich nicht an einen vereinbarten Maßnahmenkatalog gegen Sexismus zu halten. Die Vorsitzende Friederike Sittler, die auch Redakteurin bei Deutschlandfunk Kultur ist im Nachbarprogramm, findet die Entscheidung richtig, hält es aber auch für notwendig, sich in der ARD mit Rollenklischees zu befassen und stärker um Sexismus zu kümmern.
Bleibt noch die Frage, wer macht's denn dann anstelle von Mischke?
Ja, er wäre ja ohnehin nicht der einzige Moderator gewesen, sondern hätte das im Wechsel mit Siham El Maimouni gemacht, die schon seit ein paar Jahren moderiert. Und sie soll jetzt, zumindest in diesem Jahr laut ARD, die alleinige Moderatorin von TTT sein. Und vielleicht wird man sich dann für 2026 noch jemanden für sie im Wechsel suchen.
Vielleicht ein allerletztes, weil das natürlich auch Wasser auf die Mühlen von Kritikern ist, die sagen, das ist eine kopflose Entscheidung, die am Ende auch nur Gebührenzahler wieder was kostet. Da sind doch bestimmt Abfindungen im Raum, oder?
Dazu will die ARD nicht sagen, wegen Datenschutz. Wir wissen ja nicht mal, was für eine Art von Vertrag er hatte und ob er jetzt gegebenenfalls entschädigt werden wird dafür, dass er TTT doch nicht moderieren darf. Da gibt sich die ARD bedeckt. Ich sag mal, davon ist wahrscheinlich auszugehen, aber dazu haben wir heute nichts erfahren.
Stefan Fries aus unserer Medienredaktion über den Journalisten Thilo Mischke, der nicht wie geplant ab Februar die Fernsehkultursendung Titel Thesen Temperamente moderieren wird. Die deutsche Clubszene, zu der kommen wir jetzt, die steckt in der Krise. Die Zahl der Diskotheken hat sich in den letzten Jahren fast halbiert. Live-Musik gehört dazu, Tanzen gehört genauso zum Kulturmachen und Erleben wie der Konzertbesuch oder der Gang ins Museum. Was hilft denn wohl gegen das Clubsterben?
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Während in Berlin und München massiv in der Kultur gespart wird, setzt die Hamburger Politik auf gezielte Förderung und das erfolgreich. Darüber berichtet Charlotte Weinreich.
Ein Freitagabend im Nika Jazz Club, mitten in der Hamburger Innenstadt. Die Location hat gerade erst im November eröffnet. Betreiberin Fee Schlenstedt hat schon immer von ihrem eigenen Club geträumt.
Ich habe vorher schon andere, diverse Clubs geleitet, aber eben keine eigenen und hatte immer die Überzeugung, dass es gewisse Dinge gibt, die ich anders machen will.
Fee Schlenstedt hat viele Jahre erfolgreich in Berlin gearbeitet. Trotzdem war für sie klar, dass das nicht die Stadt wird, in der sie ihren eigenen Club gründet. Das liegt nicht nur an dem bereits vorhandenen Angebot in der Jazzclub-Szene dort.
Für mich hat Kunst und Kultur einen Wert. Und das vermisse ich in Berlin manchmal, dass der Wert der Kultur und der Kunst da adäquat geschätzt und honoriert wird. Und das sehe ich hier in Hamburg ein bisschen anders. Also hier sehe ich, dass es vielleicht auch eine höhere Bereitschaft gibt, für Kunst und Kultur auch adäquat Geld auszugeben.
Für die Eröffnung ihres Jazzclubs bekam Fee Schlenstedt großzügige Unterstützung vom Hamburger Senat. Ohne die stünde sie heute nicht hier.
Als wir dann wirklich in der Not waren und gemerkt haben, so, wir werden die Eröffnung nicht schaffen, weil hier so viele Kostensteigerungen stattgefunden haben durch den Schallschutzausbau. Also es war überwältigend. Wir haben dann aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2030 über den rot-grünen Senat dann 250.000 Euro bekommen und das hat uns wirklich gerettet. Ohne dieses Geld hätten wir nicht eröffnen können.
Die Gründung des Nika ist für die Stadt Hamburg eine Erfolgsgeschichte. Noch bis vor einem Jahr sah es düster aus für die Clubszene. Zahlreiche Läden mussten schließen, ohne dass neue nachkamen. Seit der Pandemie klagen viele Betreiber über Umsatzrückgänge, höhere Betriebskosten und gestiegene Mieten. Ohne finanzielle Unterstützung droht vielen Clubs, vor allem den kleinen, das aus. In Hamburg gehört das Nachtleben zur Identität. Deshalb hat die Politik in den letzten Monaten einiges auf den Weg gebracht, um die Branche zu retten. Kultursenator Carsten Broster von der Hamburger SPD erklärt:
Es reicht von kurzfristigen Hilfen bei der Suche nach neuen Flächen bis zu langfristigen Hilfen wie dem neuen runden Tisch Nachtleben. Da haben wir erstmals die Akteure der Clubkultur mit den unterschiedlichsten städtischen Playern an einen Tisch zusammengebracht, damit da Konflikte frühzeitig erkannt und dann auch gelöst werden können, um langfristig die Strukturen für Clubkultur zu verbessern.
Eine der bekanntesten Rettungsaktionen ist der Umzug des Musikclubs Molotow. Mithilfe der Stadt konnte er ein neues Zuhause auf der Reeperbahn finden. Für Anke Frieling von der CDU Hamburg ist das ein Beispiel,
wo sicherlich auch der Druck der Opposition geholfen hat, eine Lösung zu finden. Und das werden wir auch weiterhin tun. Diese Szene ist ein Markenzeichen unserer Stadt.
Zum Ende des Jahres gab es dann nochmal gute Neuigkeiten. Mit dem neuen Haushalt 2025-2026 wird die rot-grüne Koalition die Clubs mit zusätzlich fast 1,3 Millionen Euro fördern. Das ist erstmals eine siebenstellige Zahl. Und auch wenn das nur ein Anfang ist, das Hamburger Clubkombinat, ein Interessenverband der Musikspielstätten, ist froh über das positive Signal. Für die Vorsitzende Anna Laffrenz geht es auch über Hamburg hinaus.
Anstatt zu kürzen, investiert die Stadt Hamburg weiter in ihre vielfältige Livekultur und an ein diverses Programm der Musikbühnen. Und vor allem mit dem Verständnis, dass Clubs und andere Kulturorte demokratiefördernd wirken und notwendig für eine harmonische Gesellschaft sind, sollte wirklich kein Land an diesen Stellen kürzen, sondern aufstocken und in die Menschen investieren.
Auch das Publikum im Jazzclub Nika weiß, dass es den HamburgerInnen im Vergleich zu anderen deutschen Städten gut geht.
Es ist eine reiche Stadt, verhältnismäßig. Und da sind halt dann auch Leute da, die sagen, ja, sowas muss eben auch weitergehen, weil das ein wichtiger Teil der Kultur ist. Es ist eben nicht nur Hochkultur, tralala, sondern eben auch mal kleinere Clubs, die andere Sachen machen als das, was man sowieso überall sieht.
Es ist ja ein Ort für Begegnungen auch, einfach um beisammen zu sein, um Musik zu erleben.
In Hamburg gibt es erstmal Grund zur Hoffnung, dass die Clubs als solche Orte auch erhalten bleiben.
Berichtet Charlotte Weinreich. Ihr Name ist nicht nur mit einem besonderen Filmgenre verbunden, sie hat ihm eine ganz besondere Note gegeben. Die Filmemacherin, Regisseurin und Produzentin Corinna Belz hat herausragende Künstlerfilme gemacht. Einige über Gerhard Richter, einen über Literaturnobelpreisträger Peter Handke, zuletzt einen über Bildhauer Thomas Schütte, um nur wenige zu nennen. Sie macht keine Dokumentationen mit Kuratoren, Publikum oder Interpreten über das Werk von Künstlerinnen und Künstlern, sondern sucht nach dem künstlerischen Entstehungsprinzip der Porträtierten. So wird aus einem Film über Gerhard Richter eine Bewegung, eine farbige Übermalung des Gesehenen, aus einem Film über Peter Handke ein Notizbuch der Wahrnehmungen und ein Film über den Bildhauer Thomas Schütte wird eine filmische Skulptur. Über 90 Minuten wächst dann etwas. Mehrere Jahre erfordert so ein Filmwerk. Corinna Belz habe ich gefragt, wie arbeiten Sie?
Ich arbeite ja so ein bisschen wie so ein Ethnologe, eine Ethnologin, dass ich immer auch quasi wie in eine fremde Gesellschaft schaue und mir überlege, wie wird hier gearbeitet, wie wird gesprochen, was sind die Arbeitsbeziehungen? Die sind ja in meinem Film auch ganz wichtig. Also ich idealisiere ja nicht eine Heldin oder einen Held, sondern ich zeige ja die Künstler immer auch in ihren Arbeitsbeziehungen.
Ja, ganz, ganz eindrücklich. Also Kunstgießereien, man sieht auch schwere, harte Arbeit teilweise, ne? Sie haben gerade beiläufig einen wichtigen Satz gesagt. Sie machen Ihre Filme selber. Das heißt, Sie sind inzwischen Ihre eigene Produzentin. Erklären Sie uns das, warum?
Ich produziere nur Filme, die ich sozusagen vom Budget her einigermaßen überschauen kann. Und ich habe vor allen Dingen den Schütte-Film selbst produziert. Das war ja die Corona-Zeit. Ich habe sonst sehr lange in Berlin mit der Produktionsfirma Zero One, mit Thomas Kufus zusammengearbeitet. Das war für mich eine ganz wichtige Adresse. Und ich hätte auch bestimmt den Richter-Film ohne Thomas Kufus gar nicht so gemacht. Und jetzt mein ganz neues Projekt, was ich jetzt gerade zur Förderung eingereicht habe, produziere ich auch wieder mit einem Düsseldorfer Produzenten, weil man kann nicht alles alleine machen. Also dann arbeitet man monatelang 7 Tage in der Woche und ich kann auch nicht hier so Leute anstellen und so. Also ich, wenn es möglich ist, produziere ich es allein, aber meistens produziere ich mit Produktionsfirmen.
Jetzt haben Sie mir natürlich den Mund wässrig gemacht und ich werde Sie natürlich gleich unbedingt nach Ihrem neuen Projekt fragen, aber vielleicht noch eine Sekunde. Dokumentarfilme, Kunstdokumentarfilme wie Ihre, die ja selber Kunst sind, über 90 Minuten. Haben die es schwer, haben die es leicht? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube, das Interesse ist da. Das hat sich auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren gezeigt. Es wird schwerer und es wird aber überall in den Kulturinstitutionen schwerer. Ja, also dass dieses Sparprogramm, was jetzt zum Beispiel in Berlin verordnet wurde, das ist ja, wenn man jetzt mit Schlingensief reden will, das ist ja eine Art Kettensägenmassaker. Also wenn zum Beispiel die Berliner Volksbühne keine Intendanz mehr findet, weil die angefragten Leute sagen, mit dem Budget kann man nicht arbeiten. Das passiert überall, auch beim Film. Die Filmstiftung hat jetzt über 1 Million weniger. Man muss ja seine Projekte finanzieren. Und deshalb hat es auch der Dokumentarfilm schwer. Der Kinodokumentarfilm und auch in den Sendern wird auch weniger produziert. Also das ist wirklich schon auch unterschätzt, muss man sagen. Und das betrifft vor allen Dingen eine jüngere Generation von Filmemachern, die ausgezeichnet ausgebildet sind in diesen Filmakademien und die jetzt da auf einem Markt sind, wo sie irgendwie kaum ihren Lebensunterhalt verdienen können.
Corinna Belz kennen wir als Kunstfilmproduzentin, Künstlerfilmproduzentin und Macherin von wunderbaren Werken über Peter Handke, über Gerhard Richter, über Thomas Schütte, über die Offizien. Viele andere wären zu nennen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind am neuen Projekt. Auf was dürfen wir uns denn da freuen? Woran arbeiten Sie?
Also ich habe ja immer mehrere Projekte gleichzeitig, weil das eine ist in der Entwicklung, das andere, wenn es dann finanziert ist, kann ich vielleicht drehen. So, ich plane über so 2, 3, 4 Jahre. Und jetzt mache ich zurzeit gerade einen Film über die Fondation Bayerler. Das ist ein sehr beliebtes, vielleicht sogar das beliebteste Schweizer Museum.
In Rien bei Basel.
Und da hat ja der Ernst Bayerler, der Kunsthändler, war eine ganz fantastische Sammlung. Also Bilder von Picasso, Matisse, Cézanne, Jackson Pollock, Gerhard Richter oder eben auch Thomas Schütte. Dort wird jetzt gerade ein Neubau von Peter Zumthor geplant.
Berühmter Schweizer Architekt.
Und dieses Museum unter der Leitung von Sam Keller erfindet sich, wenn man das überhaupt so sagen kann, neu. Also es gibt eine neue Konzeption. Es gibt auch Künstlerinnen, die zu der Sammlung gestoßen sind, wie Marlene Dumas oder Ronnie Horn oder Ottobong Kanga. Das ist eine nigerianische Künstlerin, die in Antwerpen lebt. Ich begleite das. Es ist eigentlich auch so ein Langzeitprojekt. Es gibt einen wunderbaren Park. Diese Beziehung von innen und außen ist in der Fondation Bayerler sehr wichtig. Und man kann auch viele Sachen sehen, die man richtig machen kann. Also was jetzt diese neue Neuausrichtung betrifft. Und aber trotzdem am Kern festhalten, an so einer bestimmten Qualität, die der Ursprung dieser Sammlung ist. Und das werde ich nächstes Jahr drehen. Und dann gibt es noch ein neues Projekt, das ich gerade zur Förderung eingereicht habe. Und da habe ich auch ein paar Sachen probiert, die einem jetzt empfohlen werden. Also das neue Projekt, das mache ich in Duisburg-Marxloh. Das ist eine Schule, eine Grundschule in der Sandstraße. Und die macht in Zusammenarbeit mit dem Klavierfestival Ruhr einen ganz besonders guten Musikunterricht für diese Kinder, die zum Teil eben oft gar nicht Deutsch sprechen, wenn sie eingeschult werden, die mit Musik von Pierre Boulez oder Ligeti oder Béla Bartók vertraut gemacht werden. Und das ist ein Programm, was sozusagen gegenläufig auch zu den derzeitigen pädagogischen Ausrichtungen an den Schulen läuft. Also wo man denkt, ja, man kann jetzt vielleicht auf den Musikunterricht verzichten und muss mehr Mathe und mehr Deutsch unterrichten. Aber da wird gerade gezeigt, dass eben Musik und auch diese klassische Avantgarde dazu geeignet ist, den Kindern Grundstrukturen in ihrem Leben.
Dazu muss man wissen, Duisburg-Marxloh ist natürlich das, was man so sozialen Brennpunkt nennt. Ne?
Genau, ja. Und da ist eben die Frage, das ist eine Grundsatzfrage, kann ich diese neue Generation so fördern, dass die, wenn die jetzt in 2, 3, 4 Jahren Erwachsene werden, auch Chancen haben? Oder auch sozusagen, wenn man dann sagt, ja, Fachkräftemangel, die werden sich ja auch entwickeln können, wenn sie eben die richtige Unterstützung haben. Das ist einfach ein sehr schönes Projekt, weil ich eben ja auch gerne über Musik und mit Komponisten oder über Komponisten arbeite. Und das habe ich jetzt auch anders aufgestellt, weil wir haben durch den Kontakt zum Klavierfestival Ruhr, zu Tobias Bleek, tatsächlich eine Sponsorin gefunden, die teilweise diese Stoffentwicklung für den Film finanziert hat. Es wird ja jetzt immer empfohlen, ja, man soll sich doch Sponsoren suchen. Ich habe das jetzt das erste Mal das Glück, dass sich da jemand engagiert. Und um dieses Projekt eben ein bisschen besser auf den Weg zu bringen,
Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, natürlich ist es Ihnen aufgefallen, Ihre Filme haben immer irgendwie auch mit Behausungen, mit Architektur, Ateliers, Wohnen, Kunst und Leben und Ausstellen zu tun. Jetzt wieder Peter Zumthor. Und immer auch, ich weiß nicht, wie Sie das schaffen, mit wortkargen, nicht gerade einfachen Künstlern, die Sie zum Leben und sprechen und zum Wachsen bringen?
Naja, Leben tut sie ja schon. Ich höre ja auch gerne zu und vielleicht kann ich mich auf so eine gewisse Art und Weise dann auch in diese zögerliche Art, sich auszudrücken, einfühlen.
Alles ist unentdeckt, heißt es im Handke-Film. Es ist noch nichts erzählt, sagt einer der umfangreichsten und besten Schriftsteller deutscher Sprache, Peter Handke.
Genau, das finde ich einen wunderbaren Satz. Auch schön, dass Sie den zitieren, weil das so wichtig ist, Neuland zu betreten. Und das ist ja auch für die Künstler wichtig. Und das ist auch was zum Teil Angst macht und Zweifel, aber auch unglaublich inspiriert. Deshalb sagt der Handke, das bringt mich auf die Sprünge. Und mein Beitrag ist auch wichtig für mich zum Schrammen an der Wirklichkeit, sagt er. Und das ist eigentlich was, ja, dieses Suchen auch nach Sprache, das gefällt mir ungeheuer. Also wenn nicht immer alles gleich so druckfertig rausgehauen wird, sondern diese tastenden Suchbewegungen, das begeistert mich irgendwie.
Gern zuhören und darüber dann auch noch Filme machen. Die Künstlerfilmproduzentin und Regisseurin Corinna Belz, Filme über Gerhard Richter, Peter Handke, zuletzt über den Bildhauer Thomas Schütte hat sie gemacht und viele mehr. Wir bleiben im Bereich der Filmkunst. SPD, Grüne, FDP, die haben Ende Dezember letzten Jahres noch das System der öffentlichen Unterstützung für Filme und Drehbücher gesichert. Der Bundestag hat sein Ja zur neuen Filmförderung gegeben. Kulturstaatsministerin Roth sagte, damit werden Rahmenbedingungen für das Filmemachen deutlich verbessert und das Filmschaffen gestärkt. Neue deutsche Filme und Drehbücher können damit dann auch in diesem Jahr finanzielle Förderung von der Filmförderanstalt FFA erhalten. Und das ist nicht nur eine Förderreform, sondern sichert auch zahlreiche Arbeitsplätze und deutsche Produktionen im internationalen Geschäft. Also unbürokratischer, mehr Anreize soll es geben. Wie Filmschaffende darüber denken und was sie sich für das neue Jahr erhoffen, Christian Berndt.
2025 muss das Jahr der Trendwende werden. Wir wollen wieder in Deutschland, aus Deutschland produzieren und verhindern, dass die Produktion weiter abwandern.
Das wünscht sich der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Produktionsallianz Björn Böning angesichts der massiven Krise der deutschen Filmwirtschaft. Als wichtigen Schritt sieht er das neue Filmförderungsgesetz. Dagegen vermisst der Co-Betreiber des Augsburger Filmkunsttheaters Lilium, Michael Hehl, einen stärkeren Blick für den Arthouse-Film bei der Reform der Filmförderung.
Mein Traum wäre gewesen, gerade in Bezug auf die Indie-Verleihfirmen, dass diese Verleiher für die Herausbringung ihrer Filme noch mehr Unterstützung bekommen. Wenn der Verleih das Geld nicht hat, um den Film zu bewerben und sichtbar zu machen, geht der Film in 90% der Fällen komplett unter.
Seit Michael Hehl mit Daniela Bergauer das Lilium 2019 übernommen hat, ist ihnen mit Social-Media-Kampagnen ein Zuwachs an jungem Publikum gelungen. Für 2025 hat Hehl einen besonderen Wunsch.
Ich wünsche mir, dass wir als Branche mehr anpacken, dass wir versuchen, den Ort und die Filme noch sichtbarer zu machen, dass Verleiher und Kinos noch enger zusammenarbeiten und dass es sich für alle nicht wie Arbeit anfühlt.
Auch der Geschäftsführer des Filmverleihs Piffel Medien, Hans-Christian Böse, wünscht sich eine engere Zusammenarbeit in der Branche. Bei der Reform der Filmförderung hätte er sich einen ganzheitlicheren Ansatz gewünscht, der stärker Verleih und Produktion zusammendenkt.
Die Möglichkeiten für uns, auch riskante Filmherausbringungen zu finanzieren, werden geringer. Es gibt einen Konzentrationsprozess auf weniger Filme, die dann angeblich besser laufen sollen, was ich ein bisschen bezweifle, dass das so funktioniert, weil der Produktionsbereich wird weiter gestärkt, ohne dass die Auswertung gestärkt wird.
Auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, wünscht sich 2025 mehr Zusammenarbeit.
Ich wünsche mir, dass die Branche noch weiter zusammenwächst, als sie nicht sowieso schon zusammengewachsen ist. Das ist ja sehr faszinierend, was die letzten 2 Jahre auch passiert ist. Ist, dass viel mehr miteinander nach vorne geschaut worden ist als gegeneinander. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das noch mehr verstärken.
Auch die Kinos bekommen erstmal weniger Förderung als erhofft, weil es für 2025 noch keinen Bundeshaushalt gibt. Hier setzt Christine Berg auf die nächste Bundesregierung, mahnt aber zu Realismus.
Die fetten Jahre, was Subventionen angeht oder Fördergelder, die sind vorbei. Die Haushalte sind kleiner. Wir kommen aus einer Pandemie, wo wir hochgradig subventioniert worden sind, damit wir nicht sterben. Uns muss klar sein, wir müssen mit weniger Fördergeldern auskommen. Das ist aber machbar.
Für den deutschen Film, insbesondere den Autoren- und Dokumentarfilm, haben die knappen Kassen massive Konsequenzen, wie Dokumentarfilmerin Ann-Kathrin Händel meint.
Dadurch, dass wir hauptsächlich mit den Sendeanstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks arbeiten. Die Streamer sind für uns nicht geeignet, weil das Reinreden viel zu groß ist für die Art Autorenfilme, wie wir sie machen. Also ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen für uns ein ganz, ganz toller Partner. Aber die haben jetzt im Grunde gar kein Geld mehr.
Für Kinodokumentarfilme, wie sie die mehrfach ausgezeichnete Händel dreht. Für ein neues Filmprojekt Hiddensee steht die Finanzierung aber. Für kleinere, unabhängige Filmproduktionen wird sich, fürchtet sie, das neue Filmförderungsgesetz eher negativ auswirken. Für den deutschen Film erhofft sie sich 2025 trotzdem etwas.
Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass der deutsche Film sich darauf besinnt, was der sehr gut kann und wo er herkommt. Was der Stummfilm konnte zum Beispiel. Ja? Eine bestimmte Art Humor, eine bestimmte Art Düsternis, eine bestimmte Art Realität oder auch Skurrilität. Das ist, glaube ich, worum wir kämpfen sollen. Also ich versuche das schon, dass der deutsche Film dann auch sehr deutsch ist, ja, ohne dass es nationalistisch ist. Denn wir wissen ja, wie vielfältig Deutschland ist.
Das sieht auch der Film-, Theater- und Opernregisseur Axel Ranisch so.
Das Tolle ist, dass wir viele schöne verschiedene Perspektiven haben, dass es viele Filmemacher gibt, die ganz unterschiedliche Ausgangssituationen haben und ihre Geschichten nur aus ihrer Perspektive heraus erzählen können. Und das ist ein großer Schatz und das wünsche ich mir. Das ist die Qualität unseres Landes, dass wir so viele verschiedene Sichtweisen auf die Welt haben.
Deshalb wünscht sich Ranisch weniger Angst der öffentlich-rechtlichen Sender vor der Quote und mehr Mut für diverse, weniger durchschnittliche Geschichten. Eines wünscht er sich besonders 2025.
Zuversicht. Ich wünsche mir Zuversicht.
In der Branche scheint es, hat man sich eine Art leidenschaftlichen Zweckoptimismus verordnet. Das ist für den deutschen Film in diesen Zeiten nicht die schlechteste Option.
Richtet Christian Berndt. Joe Biden, der US-Präsident, verleiht kurz vor seinem Amtsende noch zahlreichen Persönlichkeiten die Freiheitsmedaille. Mehr weiß dazu in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
Ja, und zwar Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, Vogue-Chefin Anna Wintour, Primatenforscherin Jane Goodall sowie Fußballer Messi und Schauspieler Denzel Washington, die sind unter den insgesamt 19 Ausgezeichneten. Auch dem 1968 ermordeten Präsidentenbruder Robert F. Kennedy, besser bekannt als Bobby Kennedy, wird der 82-jährige Biden posthum die Freiheitsmedaille verleihen. Mit seiner Auswahl der Preisträger will Biden in den letzten Tagen seiner Amtszeit noch einmal ein Zeichen setzen, sagt er, und Menschen ehren, die außergewöhnliche Beiträge für ihr Land und die Welt geleistet haben. Am 20. Januar wird dann Donald Trump die US-Präsidentschaft übernehmen. Die einen verleihen Medaillen, die anderen verkaufen salopp gesprochen Plätze am Esstisch. Das Organisationskomitee für die Feierlichkeiten zu Trumps Amtseinführung wirbt mit exklusivem Zugang zu Trump und einem privaten Dinner, und zwar für alle, die genug Geld spenden. Dies hat die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Karikaturistin Ann Tellners von der Washington Post zu einer Zeichnung inspiriert. Zu sehen sind Milliardäre wie Meta-Chef Mark Zuckerberg, Burke und Amazon-Gründer Jeff Bezos, wie sie vor einer übergroßen Figur knien, die Trump symbolisieren soll. Jeff Bezos, neuerdings Besitzer der Washington Post, fand dies gar nicht komisch und wehrte sich gegen die Veröffentlichung. Ann Tellners hat daraufhin ihre Arbeit bei der Post niedergelegt und bereits im Wahlkampf hatte Jeff Bezos ja gegen eine Empfehlung des Blattes für Kamala Harris gestimmt. Neben Elon Musk ist Jeff Bezos einer der reichsten Männer der Welt und scheint wie Musk Gefallen am Besitz von Medien gefunden zu haben. Musik. Der Soul-Legende Brandon Wood, einer der großen Soul-Pioniere der 1960er Jahre. Seine Songs erlebten gerade in den letzten Jahren wieder eine Renaissance und waren der Soundtrack zu Filmen wie Almost Famous und Serien wie The Umbrella Academy. Der Soul-Sänger wurde in der Nähe von Los Angeles unter dem Namen Alfred Jesse Smith geboren. Er spielte Klavier, trat als Sänger auf und ging noch bis Anfang des vergangenen Jahres auf Tour. Nun ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. In der Nacht zum Montag, da werden im kalifornischen Beverly Hills die begehrten Film- und Fernsehpreise Golden Globes verliehen. Top-Favoriten der 82. Verleihung sind der Musical-Thriller Emilia Perez mit 10 Nominierungen und das Drama Der Brutalist mit 7. In der Kategorie Bestes Drama ist auch die deutsche Produktion September 5 über das Münchner Olympia-Attentat 1972 im Rennen. Unter den zahlreichen Nominierten findet sich auch der Film Die Saat des heiligen Feigenbaums, der für Deutschland ins Oscar-Rennen als bester ausländischer Film geht. Die Verleihung der Golden Globes, die gelten als wichtiger Fingerzeig dafür, wer bei den Oscars am 2. März zum Zuge kommt.
Die Kulturmeldung waren das mit Susanne Lurwig. Michael Köhler sagt danke für Ihr Interesse. Gleich die Informationen am Abend. Nach dem Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Damaskus, Hilfe für Syrien wird an Bedingungen geknüpft.